Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Oliver Oetgen ist Dachdeckermeister, Unternehmer, Autor und eine der bekanntesten Stimmen des deutschen Handwerks. Er führt einen Handwerksbetrieb mit 45 Mitarbeitern, setzt sich mit seinem Buch Handwerksdenker und als Influencer für ein neues Bild des Handwerks ein. Er spricht in seinem Podcast Handwerk spricht mit spannenden Persönlichkeiten über die Zukunft der Branche und hat mit der Fails Night ein Format geschaffen, das zeigt, auch aus Fehlern kann Großes entstehen. Sein Ziel ist klar, das Handwerk sichtbar machen, junge Menschen begeistern und Betriebe ermutigen, neue Wege zu gehen. Und genau darüber sprechen wir heute, warum Sichtbarkeit für Handwerksbetriebe und den deutschen Mittelstand heute entscheidend ist, welche Rolle Video und Social Media dabei spielen und wie das Handwerk wieder den Stellenwert bekommt, den es verdient. Grüß dich, Oliver. Schön, dass wir uns heute in meinem Podcast hier treffen.
Ja, hallo Florian. Dankeschön für die Einladung.
Ja, gerne. Hat ja ein bisschen gedauert von meiner Seite auch irgendwie. Ich war ja nur unterwegs die letzten Wochen. Wobei, da haben wir uns ja zumindest live gesehen. Das hat ja auch sein Schönes.
Genau, einmal oder wir haben es ja in den Tagen mehrfach live gesehen, aber genau. Manchmal läuft man sich dann auch über den Weg, richtig.
Genau, bei der HeroCon. Für alle die jetzt meine Social Media, sprich LinkedIn-Aktivität nicht verfolgt haben in letzter Zeit, wir waren ja wieder das offizielle Videocast-Studio bei der HeroCon, wo du diesmal allerdings leider nicht als Gast dabei warst, aber letztes Jahr.
Genau, richtig. Ja, ich war kurz vorher schon im Online-Podcast dabei, deswegen bin ich dann vor Ort nicht mehr drin gewesen, richtig.
So, bevor wir in Medias Res gehen und über unser Thema, über das wir sprechen wollen, sprechen, oder auch nicht, mal gucken, wo wir landen, das ist immer das Spannende beim Podcast, habe ich drei Einstiegsfragen, die ich jedem stelle, da kommst du auch nicht drum rum, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben.
Das ist gut.
Ist super, ne?
Ja.
Aber du kannst trotzdem was davon erzählen, bin ich mir ziemlich sicher. Und zwar, Frage Nummer eins, wenn du eines Tages am Ende deines Lebens, ich meine, das ereilt uns ja alle irgendwann, zurückblicken würdest, zum heutigen Tage, gibt es also die eine Sache, die du heute noch nicht beherrschst, wo du erfüllt und glücklich wärst, wenn du dann sagen würdest, Mensch, cool, dass ich das noch bis heute, also bis zum Ende meines Lebens gelernt habe. Welche eine Sache wäre das?
Also das Schöne ist jetzt erstmal, ich habe noch ungefähr das, was ich schon hinter mir habe, noch vor mir. Das ist zumindest mal meine Prognose. Und deswegen ist genug Zeit da. Ich möchte in Zukunft noch menschenorientierter arbeiten. Also tatsächlich nicht mehr so stark in den Zahlen, nicht mehr so stark in den Prozessen, nicht mehr so stark in dem, was um uns herum ist, sondern ich glaube persönlich, und da gibt es ja auch ein neues Projekt von mir genau in diese Richtung, dass wir in einer Zeit gerade sind mit Automatisierung, künstlicher Intelligenz und so weiter, dass wir einen Gegenpol brauchen, wo wir als Menschen auch wieder ein bisschen mehr Richtung Back to the Roots quasi gehen und ja, wieder vielleicht das erlernen, was wir verloren haben, und zwar zum Beispiel die Selbstversorgung. Und genau da gibt es auch ein Projekt von mir und das tatsächlich bewusst unter dem Aspekt auch. Also für mich muss der Mensch noch viel mehr in Zukunft im Mittelpunkt stehen. Und das ist das, was ich auf jeden Fall noch tun möchte. Und bis ich dann irgendwann, ich habe jetzt gerade laut posaunt, aber bis so irgendwann 80 oder Mitte 80 bin, das möchte ich bis dahin noch umgesetzt haben.
Sehr schön, sehr schön. Ja, das Thema, wieder zurück zu, sag ich mal, der Basis, heißt jetzt nicht, dass wir in Hütten im Wald leben müssen. Ist auch ein spannendes Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal mitbekomme, auch gerade bei LinkedIn, da gab es heute einen spannenden Beitrag von einem Handwerker, einem Dachdeckermeister, witzigerweise, soweit ich es gesehen habe, der auch meinte irgendwie, er findet es so lustig, wenn er bei LinkedIn liest, so ist ja jetzt gerade so die extremen heißen Tage gewesen, alle sind am Jammern und wie schlimm und dass ihre Arbeitgeber sich nicht um sie kümmern und nicht die richtige Klimaanlage und die DB kriegt es nicht hin in den Zügen und. Wer fragt denn die Handwerker, die draußen arbeiten? Wir fangen dann halt ein, zwei Stunden früher an, aber es wird trotzdem gearbeitet. Und er meinte einfach, es ist eine Form von Wohlstandsverwahrlosung und fehlender Verbindung zu den eigentlichen Dingen des Lebens, die das Leben ausmachen, wenn man halt nur noch in irgendwelchen, sehr verkopften theoretischen Jobs unterwegs ist und gar nicht mehr so die Verbindung zu dem, was wir im Alltag einfach brauchen, ne? Das Handwerk oder Selbstversorgung, hattest du gesagt. Das sind so Dinge, ne, die gehen
ja nicht. Nehmen wir mal so Begriffe wie Verantwortung, Eigenverantwortung, vielleicht auch Moral und so weiter. Also, ne, da sind ja ganz viele Punkte, die da noch drin schwingen, mitschwingen. Und da geht es auch in Zukunft drum. Ne? Das muss sich deutlich verändern. In unserem Land, in der Gesellschaft, aber irgendwie müssen ein paar Leute anfangen. Und ich habe da jetzt gerade im Moment echt Bock drauf. Und der Kollege, der da geschrieben hat, offensichtlich auch.
Ja, definitiv. Definitiv. Das Schärfste war übrigens von jemandem, ich sag dir, der Herr, wer es war, den kennst du mit Sicherheit durch LinkedIn auch. Ein kleiner Hinweis, ich hatte ihn auch schon bei mir im Podcast, der meinte, das muss ich gerade mal sagen, was hat er gesagt? LinkedIn ist Wohlstandsverwahrlosung auf Steroiden. Das ist böse, aber es trifft es irgendwo auch, muss man leider sagen. Also ich will es nicht verallgemeinern, aber es gibt da echt ein paar, die es extrem rausposaunen, dass sie so völlig den Halt und die Relationen verloren haben.
Ja, und da darf man dran arbeiten in der Zukunft. Bevor dann die Zukunft auch eintritt, ne? Das dauert ja auch nicht mehr so lange, muss man einfach so sagen.
Das und ich krieg's ja auch regelmäßig mit, weil ich deutlich kritischer geworden bin. Mit zunehmendem Alter, aber auch durch Corona, was uns wirtschaftlich extrem gebeutelt hat und andere Schicksalsschläge vorher und mittlerweile viel, viel dankbarer und demütiger gegenüber dem Leben. Aber wenn ich so mit manchen Leuten rede, denke ich mir so, was jammert ihr, ne? Voll versorgt, irgendwo seit 20 Jahren am besten noch im Konzern, mit 14. Ja. Monatsgehalt angestellt, Eigenheim abbezahlt oder öffentlicher Dienst und die sind alle am Jammern. Manche Leute müssen das Leben mal echt erden, ne?
Es hat ja auch funktioniert. Gucken wir uns die letzten 20, 30 Jahre an. Genau das hat doch jeden Einzelnen dahin gebracht, wo er heute ist. 3 bis 4 Mal im Urlaub, mindestens 2 Autos zu Hause und wie du schon gesagt hast, im besten Fall Eigenheim oder halt eine sehr großzügige Wohnung oder ein großzügiges Haus, wo man zur Miete lebt, mit einem Pool und so weiter, Klimaanlage. Es sind alles die Sachen, die sind normal geworden und keiner fragt sich, wie dieser Standard quasi gehalten werden soll, sondern es ist einfach die Voraussetzung da, dass dieser Standard da ist und auch bleibt. Und wir gucken einfach mal in die Automobilbranche und dann weiß man, was los ist. Ja, und wer das nicht tut und das nicht versteht und da nicht in irgendeiner Form bereit ist, wirklich mal genauer hinzuschauen, der hat halt Pech gehabt auf lange Sicht. Der wird nicht mehr mitlaufen können und genau da geht es mir drum. Wir müssen jetzt tatsächlich sehr viel Lärm machen, dass wir wirklich alle Menschen mitnehmen, weil die Zukunft sieht nicht gut aus. Die Zukunft wird sehr komplex werden. Ich habe schon mal angedeutet, eben mit Digitalisierung, Automatisierung, KI steht da ein großer, großer Wandel vor uns, den auch kaum einer wahrhaben möchte. Und am Ende ist es so, dass da so viel passiert, dass wir definitiv eine andere Ebene brauchen in Zukunft. Und das, das ist das Zwischenmenschliche. Es ist aber auch das Thema, wie ich eben schon gesagt, Verantwortung, Eigenverantwortung. Das muss in einer ganz anderen Ebene passieren.
Definitiv bin ich zu 100% bei dir. Könnte man einen ganzen Podcast drüber machen, aber schaffen wir heute, glaube ich, nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und dann macht man sich keine Freunde mit. Da bin ich großartig drin in solchen Dingen, weil ich sowas gerne auch ausspreche. Ich würde es jetzt nicht bei LinkedIn breittreten, weil dann gerne ein Shitstorm losgeht in eine Richtung, die halt nicht mehr schön ist. Da gehört es auch nicht hin, weil einfach zu viele Zwischentöne dabei sind, die man halt in Textbeiträgen gar nicht unterkriegt. Da fühlt sich eher sofort irgendwie angegriffen. Ist ja auch so ein Thema. Bevor jemand reflektiert auf Social-Media-Plattformen und mal versucht, ne, try walking in my shoes, wie es so schön heißt, mal die andere Perspektive sich anzuschauen, ist jeder sofort empört und betroffen und fühlt sich beleidigt.
Jeder ist direkt in der Emotion und im Grunde tatsächlich, wie du sagst, es muss einfach mal reflektiert werden, es muss mal geschaut werden, Perspektivwechsel gemacht werden und häufig, wenn man das dann getan hat, kann man die andere Position zumindest mal einigermaßen verstehen, das nachvollziehen, was da Thema ist und oder das, was die Gefühlsebene auf der anderen Seite ist und man darf es nicht nur sich selber sehen und ja, da sind ganz viele Themen in unserer Gesellschaft einfach offen und da gibt es in Zukunft hoffentlich so einen kleinen Gegenentwurf von meiner Seite.
Sehr schön, spannend. So, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Stell dir vor, es käme eine gute Fee und würde sagen, Olli, hier, Mensch, du kannst dir wünschen, was du willst. Geld spielt keine Rolle. Wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten? Also da, wo du jeden Tag tätig bist und auch das, was du inhaltlich tust.
Ja, komm, jetzt hast du mich so gepiesackt hier mit der Frage. Das ist jetzt erzähle ich auch dieses Projekt, dann beschreibe ich das jetzt auch mal. Ich fange so an, ich habe eine Tochter, wir fahren jedes Jahr mehrfach auf einem Bauernhof in Urlaub und sie reitet mittlerweile und genau an diesem Ort ist dann etwas entstanden, was gerne dann die Zukunft sein darf, dann mein zukünftiger Arbeitsplatz. Also es ist ein Bauernhof, wo Familien mit Kindern mit Behinderungen Urlaub machen können. Es ist eine Gastronomie angeschlossen, es ist der Bereich Tiere und auch Pferdetherapie mit angeschlossen. Es ist Landwirtschaft dabei, dass man auch diesen ursprünglichen Aspekt dann da mit drin hat und auch diese Wege dann kennt. Dann sind natürlich aber auch Versorgungssachen drin, ich sag mal Aquaponik, Biogasanlage, Photovoltaik, sagen wir mal, solche Sachen, die einfach so zur Grundausstattung gehören. Und es soll dann auch gerne dort an der Stelle ein kleines Seminarhaus entstehen, wo dann zukünftig dann meine Sachen dann passieren dürfen. Und genau das ist so mein Wunscharbeitsplatz. Ich möchte in diese Ebene hinein. Ich möchte weiter in dem erschaffenen Bereich bleiben. Das heißt, ich werde mich nicht vom Handwerk verabschieden, sondern im Gegenteil, es wird erweitert um den Bereich Landwirtschaft. Ich finde, das sind die wichtigsten Branchen in unserer Gegenwart. Und genau da darf es auch weitergehen. Und trotzdem ist halt eben dieser Tourismusaspekt, dieser Gastronomieaspekt dabei. Also es sind verschiedene Bausteine, die dann dazu führen, dass die Familien, gerade die Eltern, dann auch einmal Urlaub machen können, zumindest stundenweise, je nachdem, wie viel Rahmenbedingungen wir dann schaffen müssen, dass wir die Kinder begleiten, dass wir Möglichkeiten einfach bieten, dass wirklich diese Familien auch eine gute Zeit haben. Und das ist das, wo ich das sehen würde, und das ist der Arbeitsplatz, den ich dann sehe, wobei ich tatsächlich das ganze Projekt gerne realisieren will, aber schon dann eher mich in diesem Bereich sehe, des Seminarwesens, der Verbreitung von all dem, was wir so an Ideen entwickeln, was wir so das Thema Selbstversorgung, das Thema Menschlichkeit, das Thema Miteinander und vielleicht ist es auch tatsächlich mal ein paar Tage wirklich sich versorgen zu können, ohne dass drumherum jemand ist, also so eine, du hast das eben schon mal so angedeutet, ein bisschen survivalmäßig, vielleicht geht's auch in diese Richtung und am Ende geht es darum, den Menschen einfach eine gute Zeit zu bieten, auf der einen Seite, aber auch die Zukunft zu ermöglichen. Und ich glaube, wir brauchen für dieses KI-Zeitalter, was vor uns steht, einfach einen totalen Gegenentwurf. Und wenn ich so lese, dass die Konzerne oder auch unsere, die großen Kaufhaus- und Versorgungsketten, nennen wir sie jetzt einfach mal, Supermärkte und so weiter, dass die große KI-Zentren bauen, dann braucht es den Gegenentwurf. Und ich glaube, dieser Gegenentwurf ist zum Beispiel mein Lebenshofprojekt, was in den nächsten 1-2 Monaten tatsächlich auch live geht. Das heißt also im Sinne von der Förderverein besteht schon. Die ersten Grundsteine sind da gelegt, um da den Weg hinzumachen. Und jetzt basteln wir gerade noch ein bisschen an der Homepage, dass die finalisiert wird. Und wenn wir dann irgendwann so Mitte Juli vielleicht soweit sind, dann geht es dann auch los, Partner zu finden, die mit fördern möchten und das Ganze dann so sukzessive langsam von der Vision dann umzusetzen in die Realität.
Sehr cool. Du bist der allererste in, ich glaube, wie viel Jahr Podcast? 4 Jahren, und seit 2,5 Jahren stelle ich die Frage. Der allererste, der so eine ausführliche Antwort und vor allen Dingen so eine konkrete Antwort gegeben hat. Eigentlich ist es ja kein Traum mehr, sondern du bist ja kurz vor der Realisierung, von daher.
Also das ist schon, es ist ein Mammutprojekt. Ich habe schon tolle Menschen in diesem Förderverein drin. Ich bin selber nicht in dem Förderverein. Ich bin nur der Ideengeber in Anführungsstrichen und der es nachher dann umsetzt mit den Geldern, die dann gesammelt werden. Ich habe da tolle Menschen, die da aktiv sind, die da an dieses Projekt glauben, die das genauso oder ähnlich sehen wie ich. Und das Ziel ist einfach wirklich, die Welt von der anderen Seite auch nochmal zu zeigen. Und genau darum geht es in diesem Projekt.
Ja, sehr schön, spannend. Ja, zu Erden auch, ne? Also ich bin immer wieder glücklich, dass wir hier auf dem Land wohnen. Ist jetzt nicht völlig der, da wo es dunkel ist, der Welt. Sind schon relativ nah an der Autobahn, 2 Kilometer Luftlinie und auch schnell in Köln und Bonn und so. Aber trotzdem ist es hier noch irgendwie ruhiger und langsamer. Mhm. Und also KI, natürlich, hier gibt es viele Leute, die auch bei bekannten deutschen Konzernen in Köln oder Bonn arbeiten. Aber so durch die Bank mit KI zu tun, wenn ich so mit den Leuten rede, hat da keiner so richtig. Es ist eher so ein Spielzeug, die Tragweite erkennen sie nicht und es interessiert sie auch nicht. Da kann man natürlich sagen, um Gottes Willen, ne? Aber ich habe jetzt witzigerweise letzte Woche Donnerstag waren wir in Fürstenfeldbruck beim Tag der Industriekommunikation, auch wieder mit unserem Studio. Und da hatten wir ein paar Interviews mit Leuten aus der Industrie, die über Zukunft und KI gesprochen haben. Und da war eine, ich glaube, die ist auch im Bereich Zukunftsforschung unterwegs und die meinte, sie sattelt jetzt um. Also sie macht gerade eine Ausbildung, eine therapeutische Ausbildung und studiert Theologie nochmal, weil sie evangelische Pfarrerin werden will. Und die war mindestens 40, wenn nicht sogar Mitte 40 oder älter. Mhm. Das fand ich sehr spannend und sie sagte, ja, weil so gewisse Berufe wie jetzt der Coach, ja, das wird in Zukunft immer weniger werden. Mhm. Kommt darauf an, wie spezialisiert man ist, aber so die Standardthemen. Aber auf der anderen Seite muss man bedenken, meinte sie, dass unter 10% der Menschen in Deutschland, ich glaube, das waren sogar unter 5, sich mit KI beschäftigen überhaupt. Oder auch überhaupt Interesse daran zeigen. Dann ist die Frage, ob die anderen das dauerhaft auch nicht so machen oder ob die einfach überrumpelt werden. Aber super spannend finde ich da eine Sache, die muss ich gerade noch erzählen. Ich folge einem amerikanischen YouTuber, Rick Beato, der ist eigentlich Musikproduzent. Das ist so einer der erfolgreichsten YouTube-Kanäle in den USA. Und der hat was Spannendes erzählt, nämlich, dass die Preise für Speicher Medien in den USA in den letzten anderthalb Jahren völlig explodiert sind. Also das ist bei uns nicht annähernd so. Das ist der absolute Wahnsinn, wegen dieser ganzen KI-Zentren. Das Spannende ist aber, in den USA gibt es gerade eine immer größer werdende Gegenbewegung gegen KI. Also er hat mehrere Videos eingespielt von irgendwelchen Reden von Industriellen, von Politikern in der Öffentlichkeit, die ausgebuht wurden, als er davon erzählte, KI ist die Zukunft. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist die, dass die ersten Hersteller jetzt gerade die ersten KI-PCs quasi, dass du sagst, ich investiere jetzt wahrscheinlich ein paar tausend Euro, irgendwann kostet so ein Ding 500 Euro und hast du lokal bei dir laufen, machst deinen Kram drüber und langsam auch die ersten Konzerne in den USA das nochmal überprüfen, ob diese riesen Rechenzentren, die ja auch teilweise die Umwelt zerstören, ob die sich wirklich rechnen. Also ich finde das Spannende dabei, worauf ich hinaus will, ist, das Ganze ist unheimlich volatil, also vorauszusagen, dass wir die Verbindung zur Realität, wenn man das mal so nennen darf, verlieren werden, weil alles nur mit KI läuft, glaube ich gar nicht. Der Mensch ist so ein unvorhersehbares Teil des ganzen Puzzles. Ich bin mal gespannt. Bin mal sehr gespannt.
Ich glaube aber, es gehört für die Zukunft dazu. Das ist, ich würde sogar härter sagen, ich glaube, wir können es nicht mehr aufhalten. Ja, wenn man einfach sieht, die Welt ist durch wirtschaftliche Entscheidungen geprägt. Danach kommen die politischen Entscheidungen und die politischen Entscheidungen werden häufig aufgrund von wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen. So, und ich glaube nicht, dass die Welt oder die Weltkonzerne, dass die in irgendeiner Form jetzt einen Schritt zurücktreten werden. Ich glaube sogar im Gegenteil, sie werden Vollgas geben in den Bereichen. Ich bin sehr im Kontakt mit der RWTH Aachen, mit der FH in Aachen und auch mit der FH in Trier. Da sind wir in verschiedenen, Austauschen dabei, um einfach zu sehen, wo bleiben wir als Handwerkende dann irgendwo noch am Schluss. Und ich muss einfach sagen, wir haben es ja selber in der Hand, wie wir in der Zeit jetzt dann damit umgehen. Natürlich haben wir nicht die Zeit wie damals bei der Industrialisierung. Das hat alles Jahrzehnte gedauert. Die Zeit haben wir diesmal nicht. Aber wir können selber uns dafür entscheiden, dass wir in diese Branchen reindenken, uns reinarbeiten. Wir können aber auch handwerkliche Berufe erlernen oder Berufe erlernen, wo die Hände gebraucht werden, weil die Hände ist das, was erstmal noch lange dauern wird, bis die ersetzt werden können. Und am Ende muss man auch ganz klar sagen, und wir haben das eingangs eben schon bei der ersten Frage, die du gestellt hast, schon thematisiert, Thema Verantwortung, Eigenverantwortung, Arbeitsmoral, Leistungsbereitschaft, die ist ja nicht, muss man doch ganz ehrlich sagen, nicht an höchster Stelle bei uns im Land. Das ist alles, ich habe ein Anrecht darauf, weil ich hier geboren bin, versorgt zu sein und
die Welt schuldet mir was.
Genau, und ich bin anwesend, das reicht, ja, so. Und genau das führt doch dazu. Das hat jetzt dazu geführt, dass so konsequent an Lösungen gearbeitet worden ist. Vielleicht hätte das ganze KI-Zeitalter ja, vielleicht 20 Jahre später stattgefunden, wenn die Produktivität, wenn der diese Loyalität höher gewesen wäre. Ist natürlich nur Mutmaßung, aber trotzdem darf man sich das hinterfragen. Und wenn ich so sehe, was an Leistung angeboten wird im Moment täglich, bei den Medienberichten, die auch draußen sind, dann muss ich mich wirklich fragen, was hätte ich tun können, was hätte ich anders machen können, ne? Und wenn ich dann unsere Zahlen sehe oder unser, ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Podcast, unser Sozialsystem halte ich nicht für sozial, denn warum sollen denn die paar Millionen Leute, die arbeiten gehen, den Rest aushalten? So, und jetzt rede ich nicht von denen, die im Ruhestand sind, die haben das absolut verdient. Ich rede nicht von den Menschen, die nicht können. Auch die sollen versorgt sein, definitiv. Ich rede von den Menschen, die nicht wollen. Und genau diese Menschen, da gibt es auch noch eine Gruppe, die nicht können, weil sie politisch eingeschränkt sind. Und genau diese Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, die nicht wollen, die müssen sich trotzdem irgendwie auch in Zukunft irgendwann selber versorgen. Das wird dazu kommen und dann müssen sie. Und wenn sie müssen, werden sie. Und das ist das, was gerade in unserem System völlig falsch läuft.
Da sind wir bei der Eigenverantwortung. Das ist wie, ich habe das gerade witzigerweise im Freundeskreis. Pubertierendes Kind geht völlig ans Limit. Ja, irgendwann ist das Limit überschritten, dann sagen die Eltern, das war's, jetzt musst du selber gucken mit deinen Themen und plötzlich geht's dann. Ne? Also ich würde nicht sagen, dass es bei allen Leuten geht und pauschalisieren ist immer schwierig, aber ja, also es ist aber auch auf der anderen Seite, wenn du das geschichtlich betrachtest, ohne dass wir jetzt da wissenschaftlich, geschichtlich reingehen wollen, so tief bin ich nicht drin, aber ich sag mal so, mit Geschichte habe ich mich immer schon gerne beschäftigt, gerade so römische Geschichte, Leistungskurs Latein, ne? Die sind ja, ich sag mal, Hochmut kommt vor dem Fall. Das Römische Reich ist ein schönes Beispiel dafür. Und gewisse Schemata und Zyklen haben sich immer wiederholt. Und es gab noch nie irgendein Reich, ein Land, was auf Dauer im Wohlstand gelebt hat und alles in Ordnung war. Irgendwann kommen wir Menschen damit nicht mehr zurecht. Zumindest in der breiten Masse. Und dann braucht es halt, also ich will nicht sagen, dass es das sein muss, aber da braucht das System, da braucht die Gesellschaft eine Veränderung, die einem wieder vor die Augen führt, was man eigentlich vorher hatte, ja. Wie gesagt, ich habe es persönlich dreimal jetzt in meinem Leben erlebt mit Schicksalsschlägen, die mir vor Augen geführt haben. Sei dankbar für das, was du jeden Tag hast. Heißt nicht, dass man nicht zu großen Zielen streben soll, aber dass man Eigenverantwortung übernimmt und nicht großkotzig oder arrogant wird.
Bringt ja auch nichts am Ende. Also genau, Demut. Demut ist dann der richtige Punkt. Ja, man darf mal spinnen, man darf mal ein bisschen überdrehen auch. Das gehört auch dazu. Man muss auch mal ein bisschen laut sein, weil wenn man irgendwie was richtig Gutes auf die Beine stellt. Aber man sollte trotzdem in sich schon gefestigt sein und immer wieder zurückkehren, auch in die Ruhe und eben halt dann wirklich, dann demütig auch sein, wie du schon sagst. Hochmut kommt vor den Fall, das ist definitiv so. Deswegen sage ich auch in jedem meiner Vorträge, in jedem meiner Workshops, immer dann, wenn ich irgendwo rausgehe und dann rede, glaubt nicht, dass bei mir besser ist. Vielleicht ist der Rhythmus, wo ich Engpässe bei mir im Unternehmen habe, nicht ganz so häufig oder nicht so eng wie bei anderen Betrieben, wo eben halt weniger geregelt ist. Aber auf uns kommen genauso jeden Tag die Aufgaben auf uns zu, wie in jedem anderen Unternehmen. Ja, sie mögen anders aussehen oder anders ausgeprägt sein, alles gut, aber trotzdem, ich muss genauso jeden Tag Situationen beherrschen und verändern und optimieren, wie es in jedem Betrieb dann nun mal da draußen ist. Das Einzige ist, und das ist vielleicht mein Vorteil, mit 20 Jahren Erfahrung in der Führung, in der Verantwortung auch, habe ich halt schon mal ein paar Sachen erlebt und die bin ich halt einfach gerne bereit weiterzugeben, weil warum soll denn diese Fehler andere machen? Ne, da hat also auch an der Stelle jeder, der da draußen sagt, der hat gar keine Themen mehr, er macht alles automatisch und keine Ahnung was. Kann ich mir nicht vorstellen, gibt's nicht. Nee. Ja, also jeder, wir kochen alle nur mit Wasser, aber der eine hat halt eben die Erfahrungswerte gemacht, die andere kann genauso gut darüber sprechen und immer noch mehr dazugeben und genau das ist, worum es mir geht. Du sprachst auch meine Formate an eben, genau darum geht's. Es geht immer nur darum, Transparenz hinzubekommen, Austausch, miteinander sprechen, voneinander lernen und so weiter und das ist eigentlich das Entscheidende und ich finde, das hat auch mit Demo zu tun, im gewissen Rahmen zumindest.
Sehr schön. Ich glaube, wir sind gleich mit dem Podcast fertig und sind noch gar nicht in die Themen reingegangen. Jetzt habe ich noch die letzte Frage, aber die kriegen wir vielleicht kurz beantwortet. Und zwar, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet, falls sie nicht mehr lebt, oder würdest du gerne begegnen, wenn sie noch lebt? Und was hättet ihr miteinander besprochen oder würdet ihr miteinander besprechen? Jetzt bin ich mal gespannt, du. Jetzt
habe ich tatsächlich ein Problem. Hier hast du mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt.
Das ist der Sinn der Frage.
Also es sind natürlich viele Menschen, mit denen man gerne mal sprechen würde und sich austauschen würde. Natürlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, ich würde da gerne mit einem der großen Leute, in Anführungsstrichen großen Leute aus Amerika, da mal gerne sprechen. Nehmen wir so einen Elon Musk oder einen Jeff Bezos oder wie auch immer sie alle heißen da drüben. Irgendwo in dieser Kategorie tatsächlich, können jetzt gar keinen konkret nennen. Nehmen wir mal Elon Musk einfach als Beispiel, der über seine Vision und natürlich auch über das, was er auch vorher natürlich geleistet hat, in den Unternehmen, wo er dann tätig gewesen ist, auf der einen Seite ein Vermögen aufgebaut hat. Das ist das eine, was natürlich sehr, sehr spannend ist. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass durch die Vision, die er da hatte, egal ob es dann Tesla war, ob SpaceX ist oder ob es Satellitentechnik, die er einsetzt, Starlink. Ist egal, was er da macht, er ist immer in dem höchsten Regal unterwegs. Und ich finde es einfach krass, dass ein Mensch auf Dauer auf dieser Ebene unterwegs sein kann. Und das würde mich tatsächlich sehr stark interessieren. Und das gilt aber auch für andere große Konzerne, die da draußen sind. Spannend ist natürlich, dass viele der großen Konzerne, gerade in Amerika, noch nicht mal in irgendeiner Form große Eigentümer besitzen, sondern im Grunde ja nur Plattformen sind und gewisse Leistungen quasi handeln, aber gar nicht wirklich selber Eigentümer sind. Das ist das Nächste, was so ein bisschen, oder was auf jeden Fall spannend ist, oder die Modelle, wie Tesla angefangen hat und gesagt hat, hör mal, bezahl erstmal dein Auto und dann kommt das irgendwie in einem Jahr oder so. Und es ist einfach geil. Also es sind einfach Sachen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen könnten, im Rahmen unserer Geschäftstätigkeit so klar zu sein, an der Stelle zu sagen, ja, bezahl jetzt und im Jahr kriegst du irgendwie eine Gegenleistung. Würden wir uns in Deutschland niemals trauen. Und das sind einfach so ein paar Sachen, die ich einfach mal wirklich mal, da würde ich mal drüber sprechen wollen.
Ja, das Spannende ist ja auch, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Elon Musk-Fan. Ich beschäftige mich jetzt auch nicht so detailliert mit ihm. Natürlich weiß ich das, was die meisten so mitkriegen. Was mir nur immer wieder auffällt, auch bei Diskussionen bei LinkedIn, auch in der Presse, ist, es wird halt gerne negativ über ihn berichtet. Und das ist auch so eine Art, ist natürlich only bad news are good news. Wobei das nicht immer so war. Gibt's auch einen schönen Bruch in der Medienlandschaft, wo man sich dann besonnen hat und gesagt hat, wir gucken mal, dass wir nur Sensationen und negative Nachrichten bringen, weil die einfach mehr Aufmerksamkeit erzeugen.
Klar.
Ist auch spannend, dass es nicht zufällig entstanden. Aber es hat natürlich auch viel mit dem Thema, gerade in Deutschland, mit dem Thema Neid, ne, und nicht gönnen können zu tun. Wo wir bei Eigenverantwortung, bei Demut, Dankbarkeit, und mal lieber von jemandem lernen, statt ihn nur runterzumachen, weil er erfolgreicher ist. Ja, also ich finde es spannend grundsätzlich, wobei ich glaube, so ein Gespräch mit einem von denen, da würde für mich wahrscheinlich außer ein paar, ich will jetzt nicht sagen Plattitüden, aber weißt du, so ein paar Binsenweisheiten, die alle ihren Ursprung und ihren Sinn haben, weil sie das selber erlebt haben, würde nicht viel bei rumkommen, weil in der Entwicklung, und das heißt für mich nicht, dass er ein besserer Mensch ist, sondern in der Entwicklung von Dingen, die er erreichen will, ist jemand wie ein Bezos oder ein Musk einfach in seinem Bereich viel, viel höher. Das heißt, ich glaube, ich könnte gar nicht mit ihm groß reden, genauso wie wenn ich über meine Themen reden würde, er mit mir auch nichts anfangen könnte. Ich glaube, das ist schon ziemlich abgedriftet voneinander.
Ja, das ist schon richtig. Trotzdem ist natürlich der Vergleich extrem spannend, ne? Wie funktionieren die Systeme bei diesen Menschen auf der einen Seite und wie funktioniert unser Gewerk, unser Handwerk zum Beispiel in meinem Fall, ne? Ich finde das schon spannend. Und vor allen Dingen, was können wir im Handwerk davon lernen, wenn wir vielleicht unsere, jetzt bin ich bei so einem Begriff, typisches Mindset-Thema, was können wir daraus mitnehmen, was können wir verändern, wenn wir vielleicht auch mal, größere Beispiele an uns ranlassen. Und ich gebe dir vollkommen recht, im Grundsatz heißt es ja immer, da wo viel Licht ist, ist auch immer viel Schatten. So, und ich glaube, dass neben dem Neidfaktor natürlich auch immer dieses Thema da ist, wie kann ein Mensch auf diese Ebene kommen, wie kann das sein? Und ich sag mal, es gibt ja auch ein Negativbeispiel, der ja auch in den amerikanischen Medien sehr stark unterwegs ist mit Epstein. Der hat ja auch irgendwo in irgendeiner Form und Art und Weise irgendwie seinen Weg da vollzogen. Und das ist ja nun mal auch ein Negativbeispiel, ne? So, und da hätte ja auch nie einer mit gerechnet, dass sowas in der heutigen Zeit möglich oder denkbar wäre. So, und deswegen, ja, wenn da jemand kritisch ist, kritisch finde ich gut. Deswegen ist alles gut. Und auch wenn da jemand sagt, ich kann da nichts mit anfangen, ist auch in Ordnung. Aber ich bin immer so ein Freund davon, sehen, sprechen und dann das mitnehmen, was ich mitnehmen kann. Und ich glaube, dass wir schon davon was lernen können. Natürlich können wir nicht das umsetzen, was da gelaufen ist. Aber ich kann es übersetzen und implementieren. Und das kann ich ja immer schauen, wie ich das dann mache. So arbeite ich übrigens seit den 20 Jahren, seitdem ich die Aufgabe übernommen habe. Immer zu schauen, rechts und links, bin es kein Japaner, der alles fotografiert, oder kein Chinese, der alles kopiert, aber warum soll ich nicht irgendwas von irgendwem mitnehmen? Oder wenn ich irgendwas, so einen Prozess irgendwie verstehe bei irgendjemandem, warum soll ich daraus nicht lernen wollen oder können? Und so gehe ich immer offen daran. Also ich habe auch von Steuerberatern viel gelernt, nur weil ich verstanden habe, wie sie arbeiten in ihrem Unternehmen und so weiter und so fort. Also von daher, ich finde, man kann immer was mitnehmen.
Mhm. Ja, auf jeden Fall, du, ich bin da auch völlig bei dir. Ich habe nur gerade überlegt, ne, ob das meine erste Wahl wäre, mit jemandem zu sprechen. Und spannend ist, mir fällt ein Gespräch ein mit jemandem, ging genau um solche Menschen, und der war eigentlich nur, also der hat einfach nur, also negativ und voller Hass, ja, so Leute müsste man eigentlich verbieten und überhaupt, und dass ein Mensch so viel Macht und so viel Geld haben darf. Also ich glaube, das ist auch wieder so ein typisches Problem unserer Gesellschaft, anstatt hinzugehen, zu gucken, okay, ich möchte ihn ja nicht kopieren, ich muss ja nicht direkt mit dem Dampfhammer kommen und mit, also jemand darf nicht, und das ist ja auch dann wieder, habe ich gesagt, das ist doch Neid. Nein, das ist garantiert kein Neid, das ist Verantwortung für die Gesellschaft. Und also ich bin vor allen Dingen, bin ich ganz sicher, Elon Musk mag vielleicht angeblich der reichste Mann der Welt sein, aber er ist auch der sichtbarste aus der Riege. Es gibt zahllose, die viel mehr Macht haben als er, von denen wir noch nie was gehört haben. Da muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, weil sehr, sehr viele sehr mächtige, sehr reiche Menschen gar nicht in die Öffentlichkeit wollen. Aber spannendes Thema, muss jeder selber wissen. Ich finde auch, man soll mal Rad neu erfinden, wenn man gewisse Prinzipien lernen kann, die funktionieren. Und dann auch, das hat er nur wirklich perfektioniert, durch eine Sichtbarkeit das Ganze natürlich noch deutlich skalieren.
Definitiv, definitiv. Ja, Florian, sollen wir denn jetzt anfangen mit dem Podcast?
Ich habe gerade eine schöne Überleitung gemacht. Durch Sichtbarkeit skalieren.
Siehst du?
Deswegen war die Überleitung. Die Überleitung war nämlich das Thema Sichtbarkeit. Du bist ja ordentlich sichtbar als Handwerksmeister, als Dachdeckermeister. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Also was hat bei dir, du hast ja garantiert auch von irgendjemandem gelernt oder gesehen, dass es Sinn macht, sich zu zeigen durch deinen Videocontent, deinen Podcast. Was war dann so dein Start, dass du auch gesagt hast, ich richte mir jetzt auch ein kleines Studio ein und so weiter und so fort. Also es ist ja nicht der Standard, was du machst im Handwerk. Selbst bei denen, wie war das bei der HeroCon? Unter 10% der deutschen Handwerksbetriebe beschäftigen sich mit Digitalisierung oder sind digitalisiert. Aber unter den 10% bist du wahrscheinlich von 0,5% einer, der sich mit Sichtbarkeit beschäftigt. Oder liege ich da falsch?
Ja, so hat es alles angefangen tatsächlich, ne? Also mit dem Thema Sichtbarkeit, und davor stand aber noch eine Entscheidung natürlich. Möchte ich das überhaupt? Möchte ich das meiner Familie zumuten? Möchte ich das in irgendeiner Form machen? Muss dazu wissen, bis zu meinem 39. Geburtstag bin ich quasi nur unter irgendwelchen Synonymen im Social Media Bereich unterwegs gewesen, weil ich gesagt habe, nee, ist mir zu groß, ist mir zu komplex, ist mir zu keine Ahnung was. Am Ende ist so, habe dann natürlich auch mit der Familie drüber gesprochen und dann gesagt, pass auf, den Schritt würde ich gerne machen. Wie ist dazu gekommen? Ganz kurz nur erwähnt, 39. Geburtstag, ich liege auf der Liege im Garten. Ruhiger Abend, jetzt nicht irgendwie schlimm oder so gewesen, sondern im Gegenteil, war ein ruhiger Abend, und guck so in den Himmel und denk dann so, bei dem, was hier alles gerade zu tun ist und was wir eigentlich in Zukunft anpacken müssen, wäre doch eigentlich cool, wenn da ein paar Leute bei werden, die so ein bisschen lauter sind, die ein bisschen nach vorne gehen und vielleicht andere motivieren, da mitzulaufen und zu machen. Und habe mich dann ein bisschen erkundigt und habe so ein bisschen mich umgehört und so weiter. Und da waren schon ein paar Leute so am Weg, habe dann auch ein bisschen die beobachtet und so und habe dann gesagt, oh cool, dann mach dich mal auf den Weg, mach mal mit. Ja, und dann ist so gewesen, dass ich als erstes mein Buch geschrieben habe, Handwerksdenker und Influencer gemeinsam gegen den Fachkräftemangel. Da geht es nicht um mich, was in der Presse oft falsch interpretiert, dass das der Titel wäre über mich. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin draußen unterwegs. Wir waren bei der HeroCon jetzt also ganz andere Granaten mittlerweile unterwegs, die ganz andere Zahlen auch aufweisen, wie ich. Ja, klar, LinkedIn ist okay und YouTube ist okay und so weiter, aber auf den anderen Kanälen bin ich halt relativ ja überschaubar unterwegs, ne? So, ja, dann das Buch, da geht es darum wirklich, wie wir in Zukunft denn Personal noch finden. Also da sind wirklich Tipps dabei und Tricks dabei und ja, ich sag mal so, dieses Buch funktioniert auch nicht nur im Handwerk, sondern generell. Also irgendwann hat mich jetzt ein Steuerberater mal angerufen und hat gesagt, hör mal, ich habe mir das Buch gekauft. Wir waren sehr skeptisch in der Kanzlei. Wir sind drei Steuerberater in der Kanzlei. Wir haben uns das angeguckt, haben es dort alle gelesen und so weiter. Dann haben wir einfach mal ausprobiert. Wir haben auf einmal dreimal so viele Bewerbungen wie vorher. So, und da habe ich schon nur gesagt, ich sage, das ist super. Tust du mir einen Gefallen? Machst du mal eine Rezession draus, ne? Weil das ist ja der Punkt, der ja dann wiederum wichtig ist. Ja, und genau so hat das dann quasi angefangen mit dem Buch dann. Mit dem Buch ist man dann ja schon ganz gut in die Öffentlichkeit gekommen. Bin dann bei vielen Veranstaltungen gewesen, da auch, wo wir uns dann auch ja getroffen haben. Die HeroCon letztes Jahr, HeroCon dieses Jahr. So irgendwie ist alles Schritt für Schritt gegangen auf der einen Seite, aber hat auch alles Sinn ergeben. Ne? Viele Vorträge erhalten, Workshops werden jetzt immer mehr, weil die Leute halt einfach auch diese Hürde zur Digitalisierung abbauen wollen. Nicht alle, ja, wissen wir, das sind wirklich nur ein überschaubarer Teil, aber da ist immer mehr Bewegung drin und ja, genau die Sachen darüber rede ich drüber. Und ja, es macht auch einfach verdammt viel Spaß, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen, zu schauen, wo stehen diese Menschen, wie könnte man helfen, wollen sie die Hilfe oder wollen sie es selber halt versuchen und so weiter und so fort. Es ist halt einfach spannend, wirklich spannend. Mhm.
Das Interessante ist ja, ich habe jetzt durch die HeroCon letztes Jahr mittlerweile doch einige Kontakte im Handwerk, zumindest bei denen, die sich mit Digitalisierung und Sichtbarkeit beschäftigen. Was ja auch echt schön war dieses Jahr, so ein bisschen, sag mal, Klassentreffen, also als, ich sag mal, das angenommene Kind beim Klassentreffen oder so fühlte ich mich beim Speakers Dinner am Vorabend, war echt schön. So ein bisschen so der darf jetzt auch mitmachen. Und das Interessante ist aber, dass zumindest alle, die ich bis jetzt so kennengelernt, ich überlege gerade doch, also eigentlich irgendwie schon, die sind alle bei Instagram unterwegs und machen halt klassische 9:16 Formate. Du hast aber noch den Weg gewählt, dass du mit deinem Podcast auch 16:9, sprich YouTube-Videos machst. Und was ich ein paar Mal schon gesehen habe, das wollte ich schon länger gefragt haben, bei deiner Fail Night oder Fails Night, zeichnen die auch auf oder ist das sogar live gestreamt?
Ja, YouTube ist der stärkste Kanal im Moment bei mir und die Fails Night machen wir live, ja. Also die wird tatsächlich in Düsseldorf mit meinem Partner bei Enke drehen wir es auch. Die kümmern sich wirklich hervorragend da um alles, was gerade diese Technik und so weiter betrifft. Da fehlt uns auch am Ende das Know-how. Da ist der Nico extrem stark unterwegs, der wirklich alles tut und sich voll immer reinhängt mit seinem Team. Und ja, wir streamen live dann, also wir haben quasi eine Hybridveranstaltung und sind so immer so 40, 50 Leute in Düsseldorf dann dabei und dann nochmal, ja, wir schaffen so 150, 200 Leute zwischendurch dann bei YouTube, ne? Und dann haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit dann auch viele Klicks und so weiter. Wir haben jetzt beim letzten Video haben wir 5000 Klicks drauf gehabt, finde ich für eine relativ kleine Base, die wir ja im Handwerk haben, finde ich, ist ein super Wert.
Definitiv. Und deine Videos, hat es ja auch mal gesagt, die und auch Follower, das geht ja auch immer steiler nach oben. Es ist natürlich auch ja Sichtbarkeit für eine Branche, die auch, sag ich mal, die die Verbindung auf menschlicher Ebene kennt im Alltag und auch sucht. Ich denke mal, das ist auch einer der Gründe, warum Instagram so gut bei Handwerkern funktioniert, weil es halt etwas ist, wo man was zeigen kann. Wenn ich jetzt über irgendwelche theoretischen Modelle im Finanzwesen referieren müsste, also habe ich schon alles mitgekriegt, weil wir haben auch Banken als Kunden. Also nicht, dass ich das schlimm finde, aber oder schlecht machen will, ist einfach nur, das ist viel schwerer dafür, jemanden zu begeistern. Ja. Über, ich weiß von einer Bank, die haben ein Webinar gemacht über Investitionen in ETFs für ihre Kunden. Das ist für einen normalen Menschen, der in dem Bereich nicht tätig ist, natürlich viel weniger greifbar, als wenn du jetzt Leute fürs Handwerk begeistern willst, indem du ihnen zeigst, was du geschaffen hast.
Ja, wobei der Thema, gerade dieses Finanzthema, ist ja auch für alle Menschen total wichtig. Und da rede ich ja jetzt nicht nur fürs Handwerk, sondern generell für alle Menschen. Also von daher sollte man sich schon mit ETFs auseinandergesetzt haben. Sag mir nachher mal die Bank, da müssen wir direkt mal gucken.
Ja, gerne. Es ist ja immer ein großer Unterschied zwischen dem. Ich beschäftige mich seit einigen Jahren ja sehr viel mit Vertrieb. Ich habe auch da wahnsinnig viel gelernt. Also es ist echt krass. Und da gibt es einen schönen Spruch. Verkauf den Menschen das, was sie wollen und liefere ihnen das, was sie brauchen. Mhm. Und das ist ja auch da das Thema. Natürlich sollten wir uns alle mit sowas beschäftigen. Habe ich auch gemacht. Ja, definitiv. Hat es Spaß gemacht? Nein. Also sagen wir am Anfang so. Ich habe mal wirklich ein Börsenseminar oder Investmentseminar vor Corona. Da war ich sehr optimistisch nach Corona. Ich fange jetzt wieder an, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Das hat vor Ort, das war alles total logisch und cool. Ging um Optionshandel, total abgefahren. Und als ich dann einsteigen wollte, habe ich gedacht, boah, das ist Arbeit, ne? Also definitiv. Und es ist halt so abstrakt. Also ich bin ja auch ein Mensch, der viel abstrakte Dinge macht. Strategien entwickeln und sonst was. Mhm. Aber wenn ich mir Videos bei YouTube angucke, ich gucke mir nur Sachen an, fällt mir gerade ein, wo Leute etwas machen. Also Restaurationsvideos von Autos, von Oldtimern und. Ich bin ja auch so voll das, sag ich mal, Opfer vom Doing. Würde mir niemals irgendwie ein Video bei ETF handeln oder bei irgendwelche Kommunikationsmodelle angucken.
Ich habe, bevor ich mich entschieden habe, selber in die Öffentlichkeit zu gehen, habe ich sehr viele Webinare mir angeschaut, also kostenfreie, und habe dann auch tatsächlich zum Thema Immobilien und zum Thema Börse mich auch, habe ich Kurse belegt dann auch. Und habe dann aber für mich auch festgestellt, das ist nicht der Weg, den ich da final gehen möchte, ne, so, sondern das sind halt andere Wege, die ich da gehen muss, voraussichtlich. Und so hatte ich vorher ja Zeit dafür, mir das alles anzuschauen. Warum hatte ich Zeit? Weil wir viele Fehler gemacht haben. Dann haben wir vieles verändert, Prozesse, Abläufe bei unserem Unternehmen. Ich habe zwei sehr starke Prokuristen bei mir im Unternehmen, die wirklich im Tagesgeschäft sehr, sehr viel machen und das quasi übernommen haben komplett. Und habe ich dann Zeit gehabt, habe diese Kurse dann belegt und dann war dann klar, das mache ich nicht weiter, sondern war interessant oder wichtig. Finanzbildung halte ich wirklich für sehr wichtig, sollte jeder sich mit auseinandersetzen. Und dann kann auch jeder entscheiden, was er dann tut nachher. Und dann, so ist das dann gewesen, dass ich dann Zeit hatte und in die Öffentlichkeit gegangen bin, final. Thema Zeit.
Das würdest du jemandem sagen. Zeit ist eine Rolle, definitiv. Deshalb muss es ja auch möglichst einfach sein und immer funktionieren. Also die einfachste und schnellste Version ist natürlich das Smartphone. Das ist aber auch irgendwann limitiert. Was würdest du jemandem raten? Also ich meine, der Solo-selbstständige Handwerker, der für den ist Social Media interessant, weil, ich sag mal, viel mehr kann und soll er ja nicht machen, weil wie will er sich Zeit freischaufen, wenn er für völlig allein ist? Also ich sag mal, den Weg zu gehen oder einen ähnlichen Weg zu gehen, den du gegangen bist, funktioniert ja nur ab einer gewissen Unternehmensgröße. Was würdest du jemandem empfehlen, der einen Handwerksbetrieb hat, wo er es geschafft hat, aus dem Tagesgeschäft rauszukommen, ist ja der erste Schritt, und am Unternehmen arbeiten kann, wenn er sich sagt, Mensch, also was wir hier machen, das ist so besonders, und ich habe der Welt so viel mitzuteilen aus meiner und unserer Erfahrung. Was würdest du jemandem sagen für den Start oder einfach so als Ratschlag aus deiner Erfahrung?
Dieses Ding in die Hand nehmen und damit nicht nur telefonieren, nicht nur andere Kanäle sich anzuschauen, sondern den eigenen Kanal zu füllen. Wirklich hinzugehen und mit einfachen Dingen anzufangen, mit einem Bild, was aussagekräftig ist, und dann einen kurzen Text darunter. Nicht stundenlang schneiden, nicht stundenlang rechts und links und Text und weiß ich nicht was. Da gilt die Devise, die wir im Handwerk generell ja haben, einfach mal machen. Und genau da gilt es am meisten, denn die Hürde ist nicht ein Foto zu machen. Die Hürde ist auch nicht, einen Text zu schreiben. Die Hürde ist am Ende immer wieder diese Frage, die im Kopf ist, reicht das aus? Und ich kann nur so viel dazu sagen, die Menschen, du hast eben auch gesagt, die Menschen wollen Sachen sehen, die wollen Sachen am besten auch dann nachher verstehen können. Aber es reicht ja erstmal ein Foto zu machen von Sachen, die für uns im Alltag schon da sind, im Handwerk. Aber die Menschen da draußen, die anderen 80 Millionen, die in Deutschland leben oder im deutschsprachigen Raum, weiß ich gar nicht, wie viele es sind, dann 100 Millionen wahrscheinlich, die kennen die Sache nicht. Die haben die Bilder noch nicht gesehen. Die wissen nicht, wie es aussieht. Und genau für die Leute macht man es dann am Ende. Und deswegen Handy in die Hand nehmen, Fotos machen, einfache Videos machen. Man muss erstmal nicht drauf sein, geringe Hürden nehmen, dann fragen, wer vielleicht Lust hat, auf ein Video drauf zu sein, vielleicht auch selber mal drauf sein, ein bisschen drüber sprechen im Rahmen der Aufnahme. Erstmal ganz einfach, keine großen Nachbearbeitungen. Lieber ein schlechtes Ergebnis veröffentlicht und gezeigt, dass man da ist, als wie kein Ergebnis veröffentlicht, weil dann weiß auch keiner, dass es einen gibt. Und deswegen einfach mal machen und einfach mal anfangen.
Das stimmt, das ist eine sehr gute Devise. Und wir haben jetzt eine Punktlandung geschafft. Wir hätten noch so viele Dinge, über die wir sprechen können. Das machen wir auch, weil wir suchen uns demnächst mal einen zweiten Termin. Dann lasse ich die Einstiegsfragen weg. Die haben wir ja schon. Und dann gehen wir noch mal ein bisschen mehr in die Thematik rein. Ich habe 45 Minuten immer so als Landungspunkt. Es sei denn, es wird bewusst eine Doppelfolge. Aber lass uns da lieber noch mal demnächst in naher Zukunft. Wir sehen uns ja hoffentlich in ein paar Wochen, wie wir eben festgestellt haben. Mhm. Kleiner Spoiler, wir haben ein Projekt ganz bei dir in der Nähe bei einer Bank, wo wir letztes Jahr schon ein Studio eingerichtet haben. Das dürfen wir dieses Jahr in die erste Etage umziehen und von der Fläche mehr als verdoppeln. Ja, und da bin ich eine ganze Woche da oben in Heinsberg und haben wir eben schon festgestellt, da muss ja was gehen. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt schon wieder bei dir um die Ecke bin und wir uns nicht sehen.
Das kriegen wir
hin. Da freue ich mich auch. Oliver, deshalb, dann sprechen wir dann nochmal über die nächste Folge, denn ich merke, wir haben 1000 Sachen, über die wir noch sprechen können. Definitiv. Ich habe auch noch ganz viele Fragen hier gehabt. Schaffen wir auch.
Sehr gut, das freut mich.
In diesem Sinne danke ich dir vielmals für deinen Input, der insofern, wie ich finde, sogar noch wertvoller war als das, was ich ursprünglich vorhatte, weil wir über ganz viele grundsätzliche lebensbeziehende Themen gesprochen haben. Das ist natürlich für alle jetzt spannend, die sich in den Podcast reingehört haben und denken, Mensch, jetzt lerne ich was über Videokommunikation im Handwerk. Hast du auch, wie versprochen, so geliefert. Aber wie heißt das so schön? Verkauf den Menschen das, was sie wollen und liefer ihnen das, was sie brauchen. Hat sich heute dazu ergeben.
Auch das haben wir getan, genau. Genau. Florian, danke, dass du mich eingeladen hast und ich freue mich auch schon, wenn es dann zu einer zweiten Ausgabe kommt.
Gerne. In diesem Sinne, einen schönen Feierabend und happy Schwitz. Es ist nämlich immer noch ordentlich warm und bis die Tage dann. Mach's gut. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denke mal daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.